Big news! Wayfair's Black Friday sale is here. Right now, score up to 80% off everything home. These are our best deals of the year. Shop Wayfair's Black Friday sale now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
We've all been stuck in a dinner routine rut. Bored with the same takeout options or eating a bowl of cereal for dinner. But picking tonight's meal doesn't have to be stressful. Here's an idea. Let Cook Unity handle dinner tonight with premium meals delivered right to your door. New menu drops, weekly recommendations, and a growing community of award-winning chefs. Your meal options are endlessly delicious with a team of over 160 innovative chefs curating an ever-expanding menu of small batch meals. Cook Unity offers a variety of over 400 meals for every palate. Cook Unity has flexible programs that you can pause, skip, or cancel at any time. Find the perfect plan for your dietary needs and lifestyle. Shake up your meal routine. Go to cookunity.com/rut or enter code RUT before checkout for free premium meals for life. That's free premium meals for life at cookunity.com/rut.
Und hier noch ein Podcast-Tipp. Wenn euch Geschichten aus Hamburg interessieren, hört gerne mal in unseren Podcast Unser Tor zur Welt rein. Wir vom Hamburger Abendblatt sprechen dort mit Menschen, die im Hafen arbeiten und nehmen euch mit in die Kulissen des einzigartigen Ortes. Es geht um Schiffe, Logistik, große Pläne und persönliche Geschichten. Alle zwei Wochen gibt's eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert von MSC.
Also es haben so ungefähr 17 Figuren, also das Panoptikum hatte vor dem Zweiten Weltkrieg 300 Figuren. Wow. Und es haben im Zweiten Weltkrieg ist eben, wie gesagt, eine Bombe auf das Panoptikum gefallen. Insofern haben 17 Figuren überlebt, die teilweise in der Krypta des Michels ausgelagert waren und im Privathaus der damaligen Generation.
Absurderweise hat dann auch eine von diesen 17 ist Adolf Hitler.
Ja, der war im Privathaus eben, weil er eben nicht gezeigt werden durfte.
Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Wie ist es mit Donald Trump und Taylor Swift unter einem Dach zu leben, sagen wir mal, und zu arbeiten? Und was sagt eigentlich Ed Sheeran dazu? Diese Frage klingt ein bisschen seltsam, aber ich werde sie tatsächlich heute mit einer Frau klären, die es wissen muss, weil sie nämlich tatsächlich mit den genannten und vielen anderen Superpromis unter einem Dach arbeitet. Ich freue mich sehr, dass wir heute wirklich über ein altes Stück Hamburg, und wenn man sagt alt, ist es fast so ein bisschen gemein, über ein Stück Tradition in Hamburg sprechen werden. Etwas, was zu Hamburg gehört, wie der Alster, die Elbe, der Michel, also das Hamburger Abendblatt natürlich. Und die einerseits aus der Zeit gefallen scheint und andererseits, finde ich, so zeitgemäß ist wie noch nie, den Selfies, der Sucht nach Selfies sei. Die nächsten 45 Minuten gehören Susanne Färber, der Inhaberin des, Achtung, Panoptikums, des ältesten Wachsfigurenkabinetts, heißt es so? Ja. Deutschlands. Das natürlich, was heißt natürlich? Und da geht's schon gleich los, auf der Reeperbahn steht. Liebe Susanne, vielen Dank. Und ich muss mich erstmal entschuldigen, dass es so lange gedauert hat, dass ich dich eingeladen habe. Ich weiß gar nicht, wie mir das passieren konnte, aber du sagtest eben, als wir so ein bisschen im Vorfeld sprachen, ja, die Hamburger als Gäste im Panoptikum, das ist, die sind in, sagen wir so, in der Minderheit.
Die sind in der Minderheit und uns gibt's ja auch erst seit 1879. Also nein, also es ist so, bei uns sind wirklich die meisten Besucher Touristen, das heißt also Tagesgäste, Übernachtungsgäste, und so ungefähr, 5% sind dann Hamburger, die sich auch mal zu uns verirren. Wahrscheinlich dann, wenn sie Besuch haben und auswärtige Gäste mitbringen.
Und liegt das daran, das ist ja das alte Phänomen, dass man, wenn man in einer Stadt wie Hamburg lebt und sich überlegt, ach, das kann ich ja immer noch machen. Das kann ich ja immer, das ist bei der Hafenrundfahrt, das ist auf dem Michelturm, das kann ich ja immer noch machen. Ist das das Gleiche beim Panoptikum?
Ja, das ist genau dieses Phänomen. Man sagt sich, naja, das kann ich beim nächsten Regenwochenende mal machen. Und dann ist doch irgendetwas anderes in dem Moment attraktiver. Und dadurch, dass wir auch keine Sonderausstellungen wie zum Beispiel die Kunsthalle haben, wo ich so ein bisschen so einen zeitlichen Druck noch verspüre, ich muss da jetzt nochmal hin, bevor es zu spät ist, ja, das haben wir nicht und deshalb ist es so, dass man das dann doch immer so ein bisschen aufschiebt.
Ich habe gesagt, dieses natürlich auf der Reeperbahn, ist das eigentlich natürlich? Man hat das den Eindruck, da passt es gut hin, weil es eine wichtige touristische Attraktion ist, weil es in der Nähe des Hafens ist, weil es gut erreichbar ist. Und es ist ja tatsächlich auch immer in der Ecke gewesen. Ist das der ideale Ort für ein Wachsfigurenkabinett, die Reeperbahn?
Ich würde sagen, der Ort war ideal, als mein Ururgroßvater 1879 gegründet hat. Mhm. Und damals, Ende des 19. Jahrhunderts, war St. Pauli einfach ein Familienvergnügungsstadtteil. Also da waren die Seehunde von Hagenbeek in Fässern auf dem Spielbodenplatz. Es war wirklich ja ein sehr kinder- und familienfreundlicher Freizeitstadtteil. Wenn ich jetzt heute ein Wachsfigurenkabinett eröffnen würde, dann würde ich wahrscheinlich das mehr in der Hafen City ansiedeln und weniger auf St. Pauli. Aber trotzdem ist St. Pauli natürlich immer noch ein attraktiver Stadtteil, der auch zu unserem Produkt passt. Wenn ich, wie gesagt, das heute nochmal gründen würde, dann würde man das vielleicht etwas anders eruieren.
Weil auch viele Kinder mitkommen?
Ja, ja. Also bei uns sind ungefähr 20% aller Besucher sind Kinder. Wir haben auch sehr viele Schulgruppen, die zu uns kommen. Und ja, wir versuchen eben auch durch pädagogische Angebote, durch Quizhefte und solche Dinge auch wirklich auf Kinder einzugehen.
Ich habe es vorhin gesagt, also man denkt ja so aus der Zeit gefallen, Wachsfigurenkabinett und so viele gibt es auch gar nicht mehr. Da seid ihr, habt ihr echt, dass ihr das so lange geschafft habt, ist echt eine tolle Leistung. Denkt man einerseits aus der Zeit gefallen, andererseits ist doch genau das, was die Leute jetzt wollen, denn sie können bei euch, und das dürfen sie auch, sie dürfen wie verrückt Selfies machen. Und diese Generation Selfie, für die ist es ja ein Glücksfall, ne? Die kann dann doch, oder?
Genau. Also für viele Besucher ist es wirklich heute so, die kommen zu uns, weil sie eben das Selfie mit Ed Sheeran haben möchten, was bei uns eben geht. Und ich sag mal, ansonsten ist das ja doch ein kleines bisschen schwieriger. Und bei uns gibt's da eben keine Absperrung um die Figur oder so. Und ich kann wirklich das Selfie machen. Und das ist natürlich für die Besucher heute echt der Besuchsgrund, zu uns zu kommen. Das war im 19. Jahrhundert ein bisschen anders.
Man darf die auch anfassen, die Figuren?
Die darf man nicht anfassen, okay. Nein, das nicht. Aber man darf ganz nah dran gehen.
Damit wir Ed Sheeran gleich abhaken, der war ja tatsächlich auch bei euch. Ed Sheeran, ja. Wusstest du das? Oder?
Nein. Also Ed Sheeran kam bei uns wohl rein und ich bekam dann nach dem Besuch von meinen Mitarbeitern eine Nachricht, ja, Ed Sheeran war übrigens hier. Und dann habe ich gesagt, macht ihr Witze? War der das wirklich? War das nicht ein Double? Nein, nein, das war schon der echte.
Also der hat sich an die Kasse gestellt mit seiner Entourage, hat sich eine Karte geholt und oder jemand hat für ihn eine Karte geholt und ist dann da reingegangen.
Ja, also es hat jemand vom Management am Tag vorher Tickets online gekauft, aber okay, unter einem Pseudonym. Also wir hätten das auch nicht, es war wohl ein Mitarbeiter von Warner Music. Und die haben sich am Tag vorher Online-Tickets gekauft und sind dann ganz normal reingekommen.
Und natürlich, um sich seine Figur anzugucken.
Genau, also der ist schnurstracks auf seine Figur zugegangen, hat sich begutachtet, hat ein paar Selfies gemacht, ein paar Videos gedreht und war dann so, ich sag mal, nach einer Viertelstunde oder so auch wieder draußen. War aber wohl auch zu den Besuchern und zu meinem Team sehr nett und geduldig.
Passiert das häufig, weil ich würde mir vorstellen, von mir gibt's ja keine Wachsfigur und ich frage, wir werden nachher noch klären, ob man sowas bei euch bestellen kann und was das kosten würde. Klären wir nachher. Gibt's da viele Prominente, die da mal vorbeikommen, weil sie halt doch interessiert, wie sie in Wachs aussehen?
Also ich sag mal, es sind normalerweise eher so die Hamburgensien, die vorbeikommen. Also ein Udo Lindenberg oder ein Otto Walkes. Solche Personen, die kommen da mal vorbei. Übrigens auch meistens unangekündigt.
Um sich mal zu gucken, ob ich mich verändert.
Genau.
In den Jahren.
Genau.
Springen wir mal ganz weit zurück zu deinem, hast du gesagt, es ist ja in der Ur-Ur-Großvater. Der hat dieses Wachsfigurenkabinett gegründet. Wie kam man damals auf die Idee, Ende des 19. Jahrhunderts sowas zu machen?
Naja, Ende des 19. Jahrhunderts sah die Welt ja noch ein kleines bisschen anders aus als heute. Es gab kein Fernsehen, die Fotografie war super selten, es gab gedruckte Zeitungen, es gab natürlich kein Internet, keine Handys, wie wir alle wissen. Und Wachsfigurenkabinette waren wirklich ein Informationsmedium. Also man wusste eben nicht, wie sah denn eigentlich oder wie sieht denn eigentlich der Kaiser aus. Den kannte man höchstens von Gemälden. Und Gemälde sind ja nicht immer wirklich realitätsnah. Und deshalb waren Wachsfigurenkabinette in der damaligen Zeit wirklich sehr, sehr verbreitet. Und eigentlich gab es in jeder größeren deutschen oder auch europäischen Stadt so ein Wachsfigurenkabinett. Und Hamburg war damals da eben noch ein blinder Fleck. Und mein Urgroßvater, der hat sich damals gedacht, ja, diese Marktlücke besetze ich mal in Hamburg und hat dann, weil er nicht die finanziellen Mittel hatte, eine Tochter eines Schießbudenbesitzers auf St. Pauli geheiratet und mit dessen finanzieller Hilfe hat er dann das Unternehmen gegründet. Allerdings nicht ohne vorher noch ein bisschen Werksspionage bei einem anderen Wachsfigurenkabinett in Berlin betrieben zu haben.
Da sind jetzt viele interessante Fragen, aber da war auch ein bisschen Liebe mit im Spiel mit der Schießbudenbesitzerin oder war es nur, ich brauche Geld?
Ja, also so genau weiß ich das nicht. Das ist nicht so ganz überliefert. Also vielleicht hat man sich so zusammengerauft.
Und wo hat er dann spioniert? Also er ist in Berlin in einem Wachsfigurenkabinett und hat da, was hat er gemacht? Eine Art Praktikum oder gearbeitet? Oder was hat
ja, so muss man sich das vorstellen. Also er war schon talentiert. Er konnte eben auch Wachsfiguren selber danach herstellen. Hatte also wirklich künstlerische Fertigkeiten. Und man muss aber dazu sagen, dass man eben diese Kunst der Wachsfigurenherstellung, den kann man nicht an einer Kunstakademie lernen. Das konnte man auch damals nicht. Sondern das sind dann, man lernt dann Holzbildhauerei zum Beispiel. Und insofern hat er dann sich da anstellen lassen in den Ateliers von dem Kastanischen Panoptikum in Berlin und hat sich da ein bisschen abgeguckt, wie man denn das so mit den Wachsfiguren macht.
Was war die erste Wachsfigur, die er gemacht hat, die er dann ja selber gemacht hat? Weiß man das?
Das weiß man leider nicht. Die älteste Figur, die noch überlebt hat, ist Friedrich der Große. Das heißt also, die Figur, die ist wahrscheinlich wirklich so 140, 145 Jahre alt und ist auch noch bei uns zu sehen. Aber er hat ja auch nicht mit einer Wachsfigur angefangen, sicherlich, sondern hat schon ein paar produziert, bevor er dann das Panoptikum gegründet hat. Stimmt. Weil wegen einer Wachsfigur kommt ja niemand.
Also übersetzt, für wenn das junge Leute hören, man stellt sich vor, all das, was wir haben, Internet, Handys und so, gibt es nicht. Und man weiß zum Beispiel gar nicht, wie sieht Friedrich Merz eigentlich aus? Also genau. Wenn das überträgt, würde dann ein Friedrich Merz da stehen und eine Bärbel Baas, na, der wird schon schwierig oder so. Aber tatsächlich so Menschen, deren Namen man kennt, denen man nicht weiß, wie die aussehen, und die werden dann da so präsentiert, wie sie tatsächlich ja auch aussehen. Letztendlich dann so, also ein Bild ist ein Bild, aber da siehst du halt den ganzen Menschen.
Genau, also dreidimensional, was ja auch so ein bisschen das Faszinierende daran ist. Und Wachsfigurenkabinette zeigten jetzt aber eben nicht nur die bekannten Regenten der damaligen Zeit, sondern auch waren eben auch so ein bisschen Informationsmedium, so dass man den neuesten Verbrecher, den neuesten Mörder gezeigt hat. Man hat aber auch Abnormitäten gezeigt, also einen Riesen oder zusammengewachsene Zwillinge. Aber auch medizinische Aufklärung wurde betrieben, indem man sogenannte Wachsmoulagen gezeigt hat, wo eben häufig Geschlechtskrankheiten zum Beispiel dargestellt wurden. Also es war wirklich mehr der Bildungsauftrag und weniger der Entertainment-Gedanke, den wir heute verfolgen.
Wann ist das umgeschlagen?
Naja, also in den 20er Jahren, als langsam die Kinos aufkamen, da haben eigentlich alle Wachsfigurenkabinette in Deutschland, außer das Panoptikum, zugemacht, weil einfach eine neue Form der Unterhaltung da war und das bewegte Bild doch irgendwie spannender war als diese stummen Zeitgenossen. Und ich glaube auch, dass damals natürlich eben auch die Fotografie schon häufiger geworden ist und eben natürlich auch durch das Medium Film dieser Informationscharakter im Grunde genommen so ein bisschen nach hinten gerückt ist. Und da ist das wahrscheinlich, da hat man dann auch mehr so die Stummfilmstars, die ersten dargestellt.
Wie habt ihr damals, du hast gerade gesagt, die haben alle dicht gemacht, außer das Panoptikum. Wie habt ihr damals überlebt?
Naja, nicht Wachsfigurenkabinette, sondern Familienunternehmen sind häufig so ein bisschen resistenter, sage ich mal. Man schnürt dann vielleicht selber mal den Gürtel eine Stufe enger zugunsten des Unternehmens. Und das hat sicherlich damals auch geholfen.
Das heißt, ihr habt einfach dann was war das dann? Das war dann dein.
Das waren so die Urgroßeltern. Ja.
Die haben dann einfach nichts mehr gegessen, nichts mehr, sind keinen Urlaub gemacht, nicht.
Ja, also nichts mehr
nicht
gegessen,
geheizt.
Eher nicht. Okay. Die Färbers neigten immer eher zu der Adipositas, würde ich sagen.
Also, muss man jetzt sagen, weil dich keiner sieht. Also du schlägst dann komplett aus der Reihe, ne?
Nein, also das hat sich dann irgendwann ausgemändelt. Also aber meine Urgroßeltern und meine Urgroßeltern-Generation, bei denen war das schon noch so. Insofern glaube ich nicht unbedingt, dass sie dann das Essen komplett eingestellt haben. Das war dann, glaube ich, eher so während der Kriege so. Aber man hat dann vielleicht, ich meine, heute würde man dann wahrscheinlich darauf verzichten, das neueste iPhone zu kaufen oder so. Und damals hat man dann vielleicht eben auch auf solche nicht unbedingt lebensnotwendigen Dinge verzichtet.
Wie lange ging diese Phase, wo man wahrscheinlich dann ja auch Sorgen haben musste, wie lange geht das gut und so? Und dann muss ja irgendwann wieder umgeschlagen sein.
Ja, es ist umgeschlagen und zwar eigentlich so zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, muss man leider sagen. Denn damals war es so, dass es die sogenannten Kraft durch Freude-Reisen gab. Und die führten zu sehr guten Besucherzahlen.
Okay. Weil damals auch dann irgendwelche, dann auch, gab es eine Wachsfigur von Adolf Hitler?
Es gab eine Wachsfigur von Adolf Hitler, die dürfte aber nicht ausgestellt werden.
Ah, warum nicht?
Weil das Reichspropagandaministerium das nicht wollte. Also es gab eine Wachsfigur und es gibt da Korrespondenzen noch, wo gesagt wird, also das möchten wir nicht. Vielleicht so ein bisschen Hitler als Puppe, das wollen wir nicht.
Ist ja gut für euch, das heißt, ihr müsst euch heute nicht damit auseinandersetzen, den mal gezeigt zu haben, ne?
Wir zeigen ihn sogar auch heute noch.
Okay.
Aber wir zeigen ihn, ich sag mal, etwas versteckt, so dass die meisten Besucher ihn noch gar nicht finden. Also er steht heutzutage hinter einer Gase in einem Fenster, so dass man auch kein Selfie mit ihm machen kann. Und wir haben als Gegenpol dazu die Geschwister Scholl daneben gestellt, die aktiv ihr letztes Flugblatt verteilen. Also die Besucher sind wirklich aufgefordert, dieses Flugblatt auch aufzuheben. Das heißt, wir drucken das immer nach. Weil wir in unserer Ausstellung eben nicht nur positive Prominente zeigen. Also Prominent ist ja nicht nur positiv bekannt, sondern auch negativ bekannt. Das vergessen viele Menschen immer.
Ja.
Und wir wollen eben auch so ein bisschen einfach zum Nachdenken anregen und sind der Meinung, dass eben solche dunklen Kapitel auch weiter thematisiert werden müssen, um sie in der Zukunft zu verhindern.
Aber es ist interessant, weil ich ja natürlich extra vorher noch einmal durchgegangen bin und mir ist ja nicht aufgefallen. Kann es sein, dass ich an ihm vorbeigegangen bin?
Ja. Also er steht im zweiten Obergeschoss versteckt und wir haben wirklich auch viele Besucher, die fragen. Und er stand früher auch mal anders und da gab es aber sehr unschöne Szenen.
Na klar, wenn da jetzt irgendwelche Leute kommen und dann Selfies mit ihm machen, ne? Also wer auch immer, komisch.
Ja, aber wenn dann auch Schulklassen Happy Birthday im Beisein der Lehrer singen an Hitlers Geburtstag.
Okay, krass.
Und es solche Dinge gibt, dann muss man schon überlegen, wo wir eigentlich leben und dann muss man eben auch mal dazu eben zu Maßnahmen greifen, wo man ihn dann eben nicht mehr so prominent ausstellt.
Aber das ist die Figur damals, die damals das Reichspropagandaministerium gesagt hat, also insofern ist es ja auch was schon, also
es ist eine historische Figur.
Historische Figur und zu sagen, guck mal, jetzt zeigen wir ihn doch, obwohl die uns das damals verboten haben, zeigen wir ihn jetzt halt doch.
Genau, und dadurch, dass er eben nicht gezeigt werden dürfte, hat er eben auch die Bombennächte des Zweiten Weltkriegs überlebt, weil er eben ausgelagert war und nicht gezeigt wurde.
Du hast es gerade gesagt, das gehört ja dazu. Es gibt ja sogar auch um Wachsfigurenkabinette, die große, das ist bei euch ja auch so. Also es geht nicht nur um das Schöne, um das Tolle, es geht halt auch um das Schreckliche.
Genau. Also es geht eben nicht nur um die positiven Seiten des Lebens. Und deshalb zeigen wir eben auch, also wir haben zum Beispiel auch eine kleine Folterszene bei uns. Wie gesagt, eben auch im 19. Jahrhundert wurden eben auch Verbrecher gezeigt. Mhm. Also es ist eben immer auch so ein bisschen dieser Bildungscharakter dabei. Und wir zeigen eben heute zum Beispiel auch einen Donald Trump, der ja wirklich auch sehr polarisiert und sehr kontrovers zu betrachten ist. Aber eben, wir versuchen ihn dann eben auch durch zum Beispiel einen Audioguide und solche Dinge wirklich einzuordnen und die Besucher zu animieren, zu sagen, denkt doch nochmal drüber nach, setzt euch auch kritisch mit solchen Persönlichkeiten auseinander.
Da sind wir jetzt ja bei der entscheidenden Frage. Ihr habt ungefähr, verbessere mich bitte immer, wenn ich Quatsch erzähle, 140?
Ja, eher so 130.
130, okay. 130 Figuren. Davon ist sozusagen, welche sind von Anfang an dabei? Sagst du, es einer?
Nee, ein paar mehr.
Okay.
Also es haben so ungefähr 17 Figuren, also das Panoptikum hatte vor dem Zweiten Weltkrieg 300 Figuren.
Wow.
Und es haben im Zweiten Weltkrieg ist eben, wie gesagt, eine Bombe auf das Panoptikum gefallen. Insofern haben 17 Figuren überlebt, die teilweise in der Krypta des Michels ausgelagert waren und im Privathaus der damaligen Generation.
Absurderweise hat dann auch eine von diesen 17 ist Adolf Hitler.
Ja, der war im Privathaus
eben,
weil er eben nicht gezeigt werden durfte. Und genau, mit diesen Figuren hat man dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder angefangen in der Ruine des Panoptikums. Insofern, das sind aber auch die Figuren, die eben noch alt sind und die immer noch gezeigt werden.
Genau. Und das andere kommt dann dazu. Und die Frage ist ja dann, wie viele Figuren, gibt es sowas, das sagt, wir wollen jedes Jahr, wir brauchen ja immer wieder neue Figuren, um zu sagen, guck mal, das gibt es jetzt, also Ed Sheeran ist zum Beispiel oder Donald Trump. Wie viele Figuren im Jahr macht ihr so neu?
So ungefähr 1 bis 2. Okay. Das hängt immer davon ab, wie lange die Bildhauer brauchen. Das ist ja eine künstlerische Arbeit. Mhm. Mit Künstlern kann man auch nicht unbedingt Deadlines vereinbaren, wie man das so im normalen Business vielleicht kennt. Das läuft alles ein bisschen anders, weil Künstler ja auch zwischendurch mal kreative Pausen brauchen. Mhm. Und wenn man da zu viel Druck ausübt, dann kann es auch durchaus mal zu einer Arbeitsniederlegung kommen.
Und das sind Bildhauer, die sind nicht bei euch fest angestellt, sondern das sind freischaffende Künstler, die ihr beauftragt.
Genau, sind freischaffende Künstler, die wir beauftragen, die eben in der Lage sind, Wachsfiguren herzustellen. Und wir versuchen, wie gesagt, 1 bis 2 Figuren pro Jahr herzustellen. Zurzeit ist es eher eine Figur pro Jahr, weil der eine Bildhauer gesundheitliche Probleme hat.
Wollte sagen, gibt es da noch viele, die das können?
Nein, weil es ja keinen Markt gibt.
Ja.
Und wo kein Markt ist, ist natürlich auch nicht unbedingt so der Supply garantiert. Also es gibt natürlich Madame Tussaud mit ungefähr 20 Wachsfigurenkabinetten weltweit. Mhm. Die haben ein zentrales Studio in London, wo sie ihre Wachsfiguren herstellen. Und ansonsten ist es eben mit Abnehmern von Wachsfiguren etwas schwierig. Und deshalb gibt es auch nicht viele Künstler, die das machen.
Das heißt, du hast gesagt, der eine hat gesundheitliche Probleme. Das klingt dann, als ob es 2 gäbe?
Ja, es gibt, also nein, wir haben eigentlich 2 Künstler, die dauerhaft für uns tätig sind. Mhm. Die sitzen beide in Berlin und dann haben wir noch einen Bildhauer, mit dem wir zusammenarbeiten, der in England, südlich von London, lebt und arbeitet. Und der eine Künstler in Berlin, der ist eben zurzeit so ein bisschen außer Gefecht gesetzt.
Wenn ihr euch jetzt entscheidet, überlegt, wir wollen 1 bis 2 pro Jahr haben, im Moment vielleicht 1, weil die Bildhauer nicht da sind. Wer entscheidet das am Ende und wie läuft so ein Prozess? Weil es gibt ja ganz, ganz viele Figuren, wo man sagen könnte, Mensch, wollen wir das machen? Und so, wenn man nur einen hat, dann muss es ja derjenige sein, der was ist? Der viele Leute anzieht, der in dem Jahr der wichtigste ist, über den am meisten gesprochen ist. Was sind die Kriterien?
Also man muss sich erstmal überlegen, wer sind unsere Besucher? Das heißt, wir machen das oder ich mache das ziemlich rational. Das heißt also, die eigenen Interessen werden komplett ausgeblendet. Und da ich persönlich auch nicht unbedingt mit unseren Besuchern übereinstimme von den Interessen, muss man das also ablegen und sich wirklich überlegen, wer sind unsere Besucher, wie alt sind unsere Besucher, was interessieren unsere Besucher?
Das heißt, Taylor Swift hättest du selber...
Nein.
Nicht, okay.
Aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht unsere Besucherin. Ja. Insofern ist meine persönlichen Interessen sind da sekundär. Ja. Also wir gehen da wirklich ganz besuchergetrieben ran. Und dann überlegt man sich, weil die Herstellung so einer Wachsfigur ziemlich zeitintensiv ist, also man rechnet so ungefähr 1 Jahr. Das heißt also, ein Castingshow-Gewinner ist dann eher raus, weil die Halbwertszeit von diesen Kandidaten meistens nicht so hoch ist.
Ja.
Also man überlegt, welche Persönlichkeit wird von ungefähr 90% aller Besucher gekannt. Das heißt, es muss jemand sein, der sowohl von 10-jährigen Kindern als auch von 80-jährigen Senioren gekannt wird, möglichst.
Mhm.
Dann wäre es auch noch in ungefähr 3 bis 5 Jahren aktuell oder wird auch noch in 3 bis 5 Jahren gekannt, weil die Herstellung ja alleine schon 1 Jahr dauert.
Mhm.
Und dann muss es natürlich auch noch so ein bisschen thematisch passen. Also wir versuchen es zu vermeiden, dass man jetzt irgendwie 2-mal hintereinander oder 3-mal hintereinander irgendwelche Sänger oder eine Kategorie belegt, sondern man versucht dann schon so ein bisschen hin und her zu switchen. Und am Ende kristallisieren sich Kandidaten heraus.
Aber das ist doch total komplex, weil in dieser Gesellschaft, die sich immer mehr aufsplittet, ist nicht mehr so diese Figuren, die alle kennen. Ich stelle es immer wieder fest, wenn ich dann ganz begeistert von irgendwas erzähle und dann sehe ich in so leere Gesichter und denke, okay, das hat der, meine Söhne kennen den nicht und meine Eltern kennen die auch nicht. Ich kenne die vielleicht und so. Also es ist total schwierig. Habt ihr da schon mal das gehabt, dass ihr ein Projekt gestoppt habt zwischendrin, weil eine Figur, die ihr ausgewählt habt, zum Beispiel plötzlich zurückgetreten ist, gestorben ist, was auch immer?
Nein, das nicht. Allerdings haben wir gerade das aktuelle Beispiel, dass der erkrankte Bildhauer seit 3,5 Jahren an Olaf Scholz arbeitet. Ja, also ehrlich
gesagt. Seit 3,5 Jahren?
Ja, also der Bildhauer hat angefangen, bevor er gewählt wurde.
Okay.
Er war sich anscheinend sehr sicher, dass Olaf Scholz Kanzler werden würde.
Das ist ja schon mal stark von dem Bildhauer.
Ja, und ich habe damals gesagt, ja, was passiert denn, wenn Olaf nicht Kanzler wird? Ja, dann habe ich halt Pech gehabt. Also sagte dann der Bildhauer, das würde er dann auf seine Kappe nehmen. Ja, und also ich brauche jetzt Olaf Scholz auch nicht mehr, ehrlich gesagt.
Aber doch als Hamburger Bundeskanzler.
Ja, wir müssen mal überlegen. Also ich glaube...
Du nimmst ihn nicht mehr ab oder nimmst
du
ihn nicht?
Doch, also er ist ja auch schon anbezahlt. Also Okay. Man bezahlt ja zwischendurch schon mal was. Also die Frage ist auch, ob er jemals fertiggestellt wird. Aber also das wäre so ein Fall.
Aber das ist ja interessant. Jetzt werden natürlich alle sagen, ah, siehste, selbst ein Bildhauer hat Schwierigkeiten mit Olaf Scholz. Weil 3,5 Jahre, du hast gesagt, normalerweise dauert es 1 Jahr. Warum dauert es so lange mit Olaf Scholz? Weil er so schwer ist?
Nein, also das liegt an dem Bildhauer. Der braucht grundsätzlich ein bisschen länger als das 1 Jahr. Also es gibt, wie auch im normalen Leben, gibt es den Schnellzug und es gibt eher den Regionalzug. Mhm. Und der Bildhauer ist sowieso, braucht eben ein bisschen länger. Gut, Ding will Weile haben.
Okay, aber das ist lustig. Aber das heißt, die Hoffnung, dass Olaf Scholz dann doch noch, ist der denn, zu wie viel Prozent ist der fertig?
Das weiß ich leider nicht. Okay. Es gibt Künstler, mit denen die Kommunikation nicht ganz so einfach ist.
Gut, man darf es sich mit denen auch nicht verderben, weil so viel gibt's von denen nicht. Die sagen,
das ist es.
Du kannst es bei uns machen oder gar nicht. Das ist krass. Dieses Jahr, wisst ihr schon, oder was sind die Pläne fürs nächste Jahr? Gibt es schon irgendwie, an wen denkt ihr gerade, wen ihr neu machen könntet?
Ja, also es ist gerade so, dass unsere Bildhauerin in Berlin, die hat gerade angefangen mit einer neuen Figur, die dann, oder nicht gerade, also sie ist dabei und die hoffentlich vor Weihnachten noch kommt.
Und ist aber noch geheim?
Nein, es ist nicht mehr so ganz geheim. Also ich habe über Wochen unsere Mitarbeiter immer mal ein bisschen getriezt und gesagt, ihr dürft jetzt mal raten. Mein Tipp war immer, es ist grün und glitzert. Also
es ist grün und glitzert. Ist es ein Mensch?
Es ist schon ein Mensch, ja. Es bezieht sich auch nur auf die Kleidung, das grün und glitzert.
Es ist grün und glitzert. Also der Mensch, Mann, Frau?
Frau.
Eine Frau, die grüne Klamotten trägt.
Ja, aber ja, natürlich auch nicht nur. Also bei uns wird sie grün und glitzernd sein.
Keine Sängerin?
Nein, das hatten wir ja jetzt gerade.
Deshalb habe ich ja gesagt, es schaltet aus. Keine Sängerin. Eine Schauspielerin?
Nee, auch nicht.
Grün, aber eine Politikerin auch nicht.
Nee, grün und glitzernd ist fast auch eher selten.
Aber dann sind wir jetzt ja schnell, wann ist dann grün? Eine Deutsche?
Nein.
Ein.
Aber Europa, aber nicht Mainland Europe.
Also Großbritannien.
Ja.
Big news! Wayfair's Black Friday sale is here. Right now, score up to 80% off everything home. These are our best deals of the year. Shop Wayfair's Black Friday sale now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
You know those cravings that hit you out of nowhere? Charred steak tacos, silky mushroom risotto, or a perfect summer salad. When the craving hits, CookUnity delivers. Made with real ingredients and no shortcuts. CookUnity was made for adventurous eaters, with 160-plus award-winning chefs curating an ever-expanding menu of small batch meals. Get ready to eat meals delivered directly to your door, all tailored to your lifestyle, dietary needs, and cravings. Their roster of Food Network alums, James Beard Award winners, and acclaimed restaurateurs balance bold flavors and nutrition in their handcrafted meals, which are freshly prepared, delivered to your door, and never frozen. Get what you're craving. Try the freshest, best-tasting meal delivery made by your favorite celebrity chefs. Go to cookunity.com/crave or enter code CRAVE before checkout for free premium meals for life. That's free premium meals for life at cookunity.com/crave.
Kate!
Ja!
Wow! Kate ist cool. Ja.
Ja, also Kate.
Aber schnell erraten muss man doch
auch
mal sagen.
Ja, ich finde
ne?
auch. Also.
Stark.
Kate ist natürlich jemand, wird sowohl vom fünfjährigen Vorschulkind gekannt, als auch von den Senioren. Und ist eben so eine Persönlichkeit, wo man auch noch weiß, die wird auch in 5 Jahren noch gekannt werden.
Jetzt muss ich mal, die Queen habt ihr?
Mhm.
Den King habt ihr aber nicht?
Nein.
Warum? Das hättest du auch sagen können, Moment mal, jetzt nehme ich aber den König Charles, ist besser.
Man muss da ein bisschen perspektivisch denken. und man muss auch sagen, so eine Frau in einem Glitzerkleid macht das schon mehr her.
Und ich glaube, das ist natürlich etwas, also was, die ist ja so sehr beliebt und auch gerade für, ich glaube, wenn du die Wahl hast, mache ich jetzt ein Selfie mit König Charles III. Oder auch mit einem seiner Söhne oder mache ich mit Kate. Meghan kommt gar nicht in die Verlosung, ne?
Nee. Ehrlich gesagt nicht. Nein, also ich meine, das ist ja nun auch nicht Thronfolgerin.
Nee, genau.
Also das, man muss sich dann schon konzentrieren auf die Führungsebene.
Aber das heißt, die Idee kam jetzt von dir allein oder gibt es einen Kreis von Menschen, die Vorschläge machen?
Nein, also wir machen regelmäßig Besucherbefragungen, wo wir auch fragen, welche Figur als nächstes kommen soll. Und dann ist es natürlich so, dass das gesamte Team auch immer mal darüber nachdenkt. Es kommen auch Besucher zu uns, die sagen, warum machen sie nicht XYZ? Mhm. Und bei mir ist es eben auch so, dass ich dann auch mal die Bunte oder die Gala aufschlage und gucke, wer jetzt gerade häufiger mal auf dem Titelblatt ist.
Ja, da gibt's ja aber ganz viele. Also ich muss jetzt gerade durch einen Zufall irgendwie an Oliver Pocher und Amira oder so denken. Aber da sind halt bei so Sachen, wo man denkt, wahrscheinlich im halben Jahr wieder weg oder im Jahr wieder weg. Und ja. Bei Kate weißt du halt, die ist schon länger da. Also es muss schon die Perspektive. Muss ja eigentlich sein, dass man vielleicht auch noch in 50 Jahren weiß, wer das ist.
Naja, in 50 vielleicht nicht. Aber also, wie gesagt, so 5 Jahre reichen mir heutzutage schon. Also früher hätte man da wahrscheinlich einen längeren Zeithorizont gehabt, aber die Zeit wird schnelllebiger und insofern muss man da seinen Zeithorizont auch ein bisschen anpassen.
Und das ist ja für euch auch, glaube ich, dann immer die wichtigste Marketingmaßnahme des Jahres. Natürlich, auch wir beim Abendblatt, wenn ihr eine neue Figur habt, berichten wir darüber, stellen dann auch immer fest, das kann man ja heute gut sehen, dass das die Leute total interessiert. Wer ist denn diese neue Figur? Und man natürlich immer guckt, sieht die denn so aus wie in echt? Und also wenn jetzt Kate kommt vor Weihnachten, dann werdet ihr das auch spüren. Da kommen ganz viele Leute, die vielleicht schon öfter da waren, weil sie einerseits aus Panoptikum aufmerksam geworden sind, wieder mal oder neu. Oder weil sie insbesondere Kate sehen wollen?
Ja, also so eine richtige Korrelation gibt's da nicht. Eine gewisse Korrelation ist da schon da. Und es ist ja im Marketing so, dass jeder kleine Anticker, Anstupser von einer Marke irgendwann auch mal zum Kauf führt. Also ich habe da meinen Studenten immer mal gesagt, irgendwie 7 oder 8 Mal war das mal, dass man das... dass man eben mit einer Marke in Kontakt kommen muss. Es ist jetzt nicht so, dass wir, wenn wir eine neue Figur bekommen, wie einen Peak an Besuchern sehen, sondern das ist mehr, dass man eben mal wieder ins Gespräch kommt. Und natürlich wird eine Wachsfigur immer kontrovers diskutiert. Es wird immer gesagt, sie ist gut, sie ist schlecht. Es gibt auch immer Leute, die eine Figur gut finden und der nächste findet sie ganz schlecht. Mhm. Das gehört dazu. Und man muss sagen, dass Wachsfiguren häufig in Natura deutlich besser aussehen als auf dem Foto, weil gerne auch mit Blitzlicht gearbeitet wird und dass der Tod für eine Wachsfigur ist.
Ist es denn eigentlich, wieso ist es der Tod für eine Wachsfigur?
Weil dann die Gesichtszüge so entgleiten, dass eine Figur, auch wenn sie wirklich ganz hervorragend modelliert ist, grottenschlecht aussehen kann.
Ist es denn eigentlich so schlimm, wenn es eine Riesendiskussion gibt, oh, wie sieht die denn aus, ja völlig misslungen? Weil das ist ja das Gleiche wie ganz, ganz toll. Also schlimm ist doch, wenn alle sagen, ja, ganz okay.
Also es ist im Grunde genommen auch, schlechte Presse ist gute Presse. Ja. Ich sehe das auch, ich stehe da so ein bisschen drüber, aber für die Künstler ist das häufig psychisch schwierig, wenn sie dann 1 Jahr lang daran gearbeitet haben und dann kommt die Presse und sagt, sieht das alles doof aus.
Was ist denn, wenn du dir das anguckst und sagst als Auftraggeberin, Entschuldigung, bitte, die sieht aus wie Oma Meyer, aber nicht wie Kate.
Ja, das ist schwierig. Also man braucht da sehr viel Diplomatie.
Das heißt, du hast es auch schon erlebt, dass du dann, ja, du guckst so,
ja. Genau, ja. Ja, also es gibt auch Figuren, die ich nicht ganz so gut finde wie andere.
Du hast es gerade gesagt, dann sage ich meinen Studentinnen, du, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, du fährst so ein bisschen zweigleisig oder fährst du noch zweigleisig oder hast eine Zeit lang...
Ich hab eine Zeit lang mal Vorlesungen gegeben.
Genau. Weil du auch, du hast deine, ist es Diplomarbeit gewesen damals oder was ist es gewesen über Touristenattraktionen gemacht?
Nee, Doktorarbeit.
Doktorarbeit. Musst du erklären, was hast du da genau gemacht und was hast du rausgefunden? Weil das hat ja direkt mit dem Panoptikum dann zu tun.
Ja, ich habe in meiner Masterarbeit habe ich mich damit beschäftigt, welche Faktoren die Besucherzahlen beeinflussen. Mhm. Das heißt, ich habe so ein Forecasting-Modell entwickelt. Also wie zum Beispiel, welchen Einfluss eine neue Figur auf die Wachsfigur, auf die Besucherzahlen hat. In der Doktorarbeit habe ich mich dann mit Besucherzufriedenheit und Besucherverhalten in touristischen Attraktionen beschäftigt.
Und was kann man da fürs Panoptikum draus ableiten?
Grundsätzlich ist es so, dass wir beim Panoptikum immer als wichtigsten Wert eigentlich die Besucherzufriedenheit anstreben. Das heißt, es steht im Grunde genommen eigentlich noch über dem Gewinn. Als Unternehmensziel steht eigentlich eine Besucherzufriedenheit. Das heißt, es geht so ein bisschen in diese Richtung Kindness Economy, die wir da verfechten. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele Stellschrauben, wie man eben Besucherzufriedenheit beeinflussen kann. Und das habe ich eben genauer beleuchtet, aber das kann man jetzt nicht unbedingt in einem oder zwei Sätzen.
Dann versuchen wir es gar nicht. War für dich klar, dass du eines Tages ins Unternehmen gehen würdest? Weil das ist ja so, es sieht dann so aus, ja wunderbar, und irgendwie noch eine Generation. Und jetzt ja auch sagen können, nee Leute, komm, also mit den alten Wachsfiguren, Dankeschön, also das ist nicht meine Welt, ich bleib an der Uni. Ich werde Wissenschaftlerin, was auch immer.
Also in meiner Familie ist es wirklich so, dass einem das komplett freigestellt wird. Also mein Vater hat sich zum Beispiel gegen den Weg des Panoptikums entschieden und ist Arzt geworden und hatte eine sehr große internistische Praxis. Ich wollte das von klein auf. Also ich habe schon als Kind hatte ich einen Kaufmannsladen und habe aber keine Holzbananen verkauft, sondern habe Eintrittskarten vom Panoptikum verkauft. Ich habe auch hatte immer einen Kinderschreibtisch im Büro meiner Mutter und das war alles spannender als der Spielplatz. Und ich habe im Alter von 12 Jahren angefangen, Kindergeburtstage im Panoptikum für andere Kinder zu veranstalten und habe als Kind auf dem Schoß der Kassierer gesessen.
Okay.
Ich wusste das wirklich von klein auf, dass ich das machen wollen würde.
Warum? Was war die Faszination? Diese ganzen vielen fremden, bekannten Menschen, mit denen man...
Ja, nee, also Prominente interessieren mich eigentlich relativ wenig. Ich glaube, es ist mehr so das Kaufmännische. Also mich haben kaufmännische Dinge immer schon sehr fasziniert und ich habe als Sechsjährige immer morgens als erstes im Hamburger Abendblatt den Aktienkurs des DAX.
Als Sechsjährige?
Ja. Also bei uns gab es immer morgens beim Frühstück das Abendblatt und ich habe mir als immer morgens erstmal den Wirtschaftsteil gekrallt.
Und was haben die Eltern dann gesagt? Irgendwie mit der Tochter stimmt was nicht?
Och nö, das wurde, glaube ich, gar nicht so registriert.
Weil ich meine, ich kenne das auch früher, bei uns war es auch so, aber ich habe mir natürlich dann klassisch den Sportteil gegriffen.
Ja, der interessierte mich noch nie.
Okay, und dann war diese Idee, okay, ich will diese, weil man kann ja auch Respekt davor haben, ne? Wenn man eine Firma kriegt, eine Familienfirma, die so alt ist, man möchte ja diejenige sein, die das dann irgendwann wieder in die nächste Generation in gute Hände übergibt und auf keinen Fall diejenige sein, die aus irgendeinem Grund sagen muss, und da gibt es ja hunderte von Beispielen, oh, jetzt müssen wir es leider dicht machen.
Ja, also man möchte nicht die Generation sein, die das Ganze an die Wand fährt.
Genau.
Da ist genau der Punkt. Aber man muss auch immer berücksichtigen, die Zeiten ändern sich auch. Und vielleicht ist irgendwann ein Geschäftsmodell auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Also diesen Druck sollte man sich vielleicht etwas von den Schultern nehmen.
Aber hast du, wie alt warst du, als du es übernommen hast?
23.
Das ist ja auch das extrem, also wenn man mit 6 schon Aktienkurse liest, kann auch mit 23. Das heißt, du warst ab 23 geschäftsführende Gesellschafterin?
Ja.
Krass. Ja.
Nee, sogar ab 22. Ja, aber ich habe auch vorher immer schon, also ich habe auch während der Schulzeit immer die Nachmittage im Büro verbracht.
Aber ganz kurz, dein Papa hat das ja gar nicht gemacht. Bei wem warst du denn da?
Doch. Also mein Vater hat meine Mutter hat das bis 2006 gemacht, dann ist sie leider gestorben. Mhm. Und dann hat mein Vater, weil ich zu dem Zeitpunkt wusste, dass ich das Panoptikum übernehmen wollen würde, hat er gesagt, gut, okay, da war er 60, ich mache jetzt meine Praxis zu und übernehme dieses Unternehmen, weil er eben wusste, dass seine Tochter das übernehmen wollen würde.
Ja.
Und hat immer gesagt, ich mache das so lange, wie du mit deiner Ausbildung brauchst oder bis du fertig bist. Und man muss dazu sagen, also er wusste zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, wie man eine Überweisung ausfüllt oder etwas. Also das Wirtschaftliche hatte er so gar nicht drauf. Und er hat sich da aber exzellent eingefuchst und ist auch heute immer noch, wurstelt er ein bisschen mit. Also er hat immer noch einen Schreibtisch und für ihn ist das ein bisschen Beschäftigungstherapie.
Wenn wir über das Finanzielle, über das Kaufmännische sprechen, der größte Posten ist dann der Kauf einer was müsste ich, wenn ich jetzt eine Wachsfigur von mir machen lassen wollte? Ich meine, der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts.
Das wäre schon mal was.
So, ob das in 5 Jahren noch jemand interessiert ist. Aber was kostet so eine Wachsfigur von bis?
So ungefähr 50.000 Euro rechnen wir.
Krass.
Also es kommt natürlich immer so ein kleines bisschen drauf an. Ich sag mal, sind es eine Langhaarfrisur, Echthaar ist teuer, also kurze Haare. Bei dir wäre das jetzt günstiger als bei Kate.
Weil das ist tatsächlich so, all diese Materialien, das ist nicht irgendwie, das sind tatsächlich echte Haare. Das ist ganz viel, was die Menschen, das Kleid ist das Kleid.
Das Kleid ist das Kleid. Also bei Princess Kate habe ich jetzt entsprechend ein Kleid bei der Designerin Jenny Peckham geordert. Das gleiche Modell, was sie eben mal anhatte. Wo ich gesagt habe, das möchte ich gerne, dass das die Figur anhat.
Okay.
Und dann im Grunde genommen, der Großteil der Kosten sind natürlich Arbeitskosten, also Lohnkosten. Mhm. Aber die Figuren haben eben Echthaar, sie haben Zahnimplantate, es sind orthopädische Glasaugen, die wir verwenden. Und das Wachs ist jetzt nicht der Kostenfaktor, aber der Großteil ist natürlich die Arbeitszeit.
Und dann ist ja immer das Problem, das bespreche ich oft hier in einem anderen Podcast mit dem Chef der Hamburger Kunsthalle, der natürlich sagt, wir müssen halt gucken, dass die sich halten bei den Bedingungen, ne? Bei Luft, wie ist es bei Wachsfiguren? Wie schwierig ist es? Braucht man spezielle, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es bei euch jetzt besonders kalt oder besonders warm war, weder noch? Oder?
Nee, die sind da recht pflegeleicht und resistent. Also was sie nicht mögen, ist direkte Sonneneinstrahlung. Mhm. Und ansonsten sieht man so, ich sag mal, nach 100 Jahren setzt sich doch mal der Staub in der Koloration fest. Das heißt, die müssen dann mal abgeschminkt werden und dann werden sie neu koloriert. Weil sonst aus einem hellhäutigen Menschen ein stark pigmentierter Mensch wird. Aber ansonsten haben wir jetzt nicht brauchen wir keine Bedingungen schaffen, wie das die Kunsthalle tut. Also wir brauchen keine bestimmte Luftfeuchtigkeit, keinen bestimmten Helligkeitsgrad oder so etwas. Das ist bei uns ein bisschen einfacher.
Du hast gesagt, früher waren es bis zu 300, jetzt sind es 130. Das heißt, wenn was Neues dazukommt, muss nicht einer gehen, sondern...
Doch.
Oh, okay.
Ja, also es ist so, wir haben natürlich nur einen begrenzten Platz und das Gebäude lässt sich aus statischen Gründen auch nicht aufstocken.
Okay.
Und da das Gebäude von meinem Großvater entworfen worden ist, hängen wir da auch ein bisschen dran und möchten nicht einfach umziehen.
Das gehört euch auch, ne?
Das gehört uns auch.
Was ja auch ein großer Vorteil.
Also was natürlich betriebswirtschaftlich auch durchaus ein Vorteil ist. Also natürlich müsste man eigentlich eine kalkulatorische Miete ansetzen, aber das ist natürlich durchaus ein Vorteil. Insofern möchten wir auch gerne in dem Gebäude bleiben. Und es hat nun mal, das Gebäude ist auch nicht ideal für ein Museum. Also man muss sich da so ein bisschen arrangieren. Und es muss auch immer mal jemand ausziehen, ja.
Und wo kommen die dann hin?
Ja, also wir haben so eine kleine Abstellkammer, ein kleines Atelier, wo man auch mal einen Finger oder so anmontieren kann und die werden dann geköpft, die Figuren. Also eine Wachsfigur, bei einer Wachsfigur ist ja immer nur das aus Wachs, was an Haut sichtbar ist. Das heißt also meistens Kopf und Hände, sage ich mal.
Und der Rest ist aus?
Der Rest ist eine Konstruktion aus Stahl, GFK, unterschiedlichsten Sachen. Das ist immer so ein bisschen von Bildhauer zu Bildhauer unterschiedlich. Und wird ja von der Kleidung verdeckt. Und da das Aufwendigste eben der Kopf ist, nimmt man dann den Kopf ab und lagert den dann ein.
Und der Rest der Figur?
Ja, der Rest wird dann meistens entsorgt.
Weil du weißt, die kommt nicht wieder?
Naja, die kommt nicht wieder und so ein Körper nimmt halt viel Platz weg.
Und wer ist dann, wem ist dieses Schicksal schon widerfahren oder anderem?
Ach, ja, das sind dann teilweise mal irgendwie Politiker, irgendwie Erhard oder so, die vielleicht jetzt nicht mehr ganz so aktuell sind. Oder John F. Kennedy zum Beispiel.
Also ihr habt John F. Kennedy geköpft?
Ja, aber der Kopf ist noch zu sehen in der Ausstellung.
Stimmt.
Ja, er ist noch da. Wir haben aber so ein Regal,
man weiß natürlich nicht, dass es früher mal eine ganze Figur war. Nee.
Ja.
Weiß man, also ja.
Nee. Oder zum Beispiel Königin Silvia von Schweden. Da ist es dann auch so, also man überlegt natürlich nicht nur, wer ist jetzt nicht mehr so ganz aktuell, sondern man guckt sich auch die Qualität der Figuren an.
Okay.
Und wenn es dann doch mal den einen oder anderen gibt, den man vielleicht qualitativ nicht so gut findet, dann muss der vielleicht auch mal weichen.
Was ist denn für dich die schönste Figur? Die Figur, die dir echt am besten gefällt? Aktuell, das ändert sich ja vielleicht auch zwischendrin.
Ja, also ich habe eine besondere Beziehung zu Queen Elizabeth II.
Okay. Weil? Weil?
Ja, also ich muss gestehen, ich habe so eine gewisse anglophile Ader. Ich habe auch in London studiert. Vielleicht ist das so ein bisschen, fühle ich mich deshalb da auch hingezogen. Und ich finde sie irgendwie ganz putzig, wie sie da steht in ihrem rosa Kostüm und mit ihrem rosa Hut. Und irgendwie gefällt sie mir ganz gut.
Und kommt Kate direkt daneben?
Wahrscheinlich schon.
Schon. Interessant, was die, aber doch, die haben sich, glaube ich, die haben sich gut verstanden.
Doch,
ne?
Die mochten sich sehr gerne.
Und bei den Besucherinnen und Besuchern ist es dann im Moment es kommt drauf an, ne? Aber bei vielen ist es Taylor Swift.
Ja, also natürlich Taylor Swift und auch Ed Sheeran sind sehr beliebt, aber auch Olivia Jones zum Beispiel ist sehr beliebt.
Tatsächlich? Also, obwohl man die ja ein paar Straßen weiter sehen könnte.
Ja, aber es ist eben auch gar nicht so einfach, mit Olivia selbst ein Foto zu bekommen. Also, Das ist sicherlich wahrscheinlicher als mit Taylor Swift. Aber ich sag mal, alles, was glitzert und ein bisschen grell ist, das macht sich auch auf Selfies gut.
Und war das für dich damals, weil Olivia Jones, da denkt man so, ja, okay, in Hamburg weiß man, wer das ist. Vielleicht auch in Deutschland, ja, aber auch in allen Teilen. War das für dich klar, dass das eine Figur werden würde? Weil das, wie man jetzt hört, dass es so viel Geld kostet, dass es so lange dauert, ist das ja eine unglaubliche Auszeichnung für denjenigen. Ne? Dann weiß man wirklich, dass man es geschafft hat.
Wir versuchen eine Mischung. Also uns ist auch immer ganz wichtig, so ein bisschen die Verbindung zum Stadtteil St. Pauli zu zeigen. Und deshalb haben wir auch so ein paar St. Paulianer, zum Beispiel auch Dominika, die jetzt auch vielleicht...
Geköpft wird?
Nein, die wird nicht geköpft. Also die auch nur von einem geringeren Prozentsatz gekannt wird. Aber uns ist dann eben ganz wichtig auch zu zeigen praktisch, wo das Panoptikum verwurzelt ist. Mhm. Und insofern gibt es dann so eine gewisse Beimischung von auch Hamburgensien, die vielleicht die normalen Kriterien nicht zu 100% erfüllen.
Ja, und da gehört, glaube ich, jetzt Olaf Scholz dann auch schon, das finde ich so lustig, dass sozusagen wirklich dann diese Phase... dass du dann gar nicht mehr kannst. Das ist gut. Man konnte es nicht ahnen, dass es so
man
schnell gehen
Man konnte es nicht ahnen.
Ja.
Also.
Man konnte es nicht. Kate kommt. Weitere mögliche, lass uns mal an deinen Spekulationen teilhaben, an deinen Gedanken. Was könnten noch so Kandidaten sein, die in Zukunft im Panoptikum einziehen?
Ja, also grundsätzlich brauchen wir ein paar mehr Sportler. Das ist so eine Kategorie, die bei uns etwas stiefmütterlich behandelt ist. Aber auch das ist gar nicht so einfach, weil, ich sag mal so, bei den wirklich Bekannten das Karriereende jetzt doch, ein Thomas Müller, da ist das Karriereende doch irgendwie absehbar.
Ja.
Und das ist auch mal so ein bisschen, ich will nicht sagen Lotto spielen, aber man weiß eben auch nie so richtig, wie sich das entwickelt.
Richtig.
Deshalb tun wir uns da auch ein bisschen schwer, aber das ist so eine Kategorie, wo wir einen gewissen Nachholbedarf haben.
Da geht's dann aber immer in den Bereich Fußball oder ist das?
Das kann auch was anderes sein, aber ich sag mal, Fußball ist natürlich, ich würde sagen, so ein bisschen die populärste Sportart in Deutschland.
Wie ist denn das Verhältnis bei den Besuchern Männern und Frauen? Ich würde jetzt tippen, es kommen mehr Frauen als Männer zu euch, oder ist das?
Ja, aber es ist relativ ausgeglichen. Also ich würde sagen, es ist so 45-55%.
Okay, gut, dann vielleicht aber, wenn man dann ein bisschen mehr im Bereich Sport was hätte. Politik noch irgendjemand? Friedrich Merz sicher nicht, ne?
Ja, sicher ist, also eigentlich waren die Bundeskanzler bisher immer gesetzt. Aber dadurch, dass ja nun Olaf Scholz, haben wir diese Tradition etwas gebrochen. Ja. Und ich habe mich irgendwie noch nicht zu Friedrich Merz durchringen können.
Aber interessant, weil das kann ich mir vorstellen, das ist der Effekt von früher. Weil so einen Bundeskanzler trifft man auch nicht mal eben so. Und wenn man ihn dann da sieht und so... Und ich kann mir vorstellen, dass Olaf Scholz, war der mal als Bürgermeister bei euch? Ja.
Nein.
Tatsächlich nicht?
Nein. Also die Bürgermeister kommen eher selten zu uns.
Warum? Weil sie denken, ich bin da nicht aus?
Nee, ich glaube, ich weiß nicht, wir sind dann vielleicht nicht so auf der Agenda.
Wäre interessant, aber ich könnte mir vorstellen, dass Olaf Scholz, wenn da seine Figur stünde, dann auch kommen würde, oder? Jetzt hat er auch Zeit.
Ja, aber er ist ja jetzt mehr in Potsdam.
Das stimmt. Und ich hatte ihn ja mal gefragt, ob er wieder zurückziehen möchte. Und er sagte dann, also es sei nicht geplant.
Ja, ich habe auch das Gefühl, die Ambitionen sind da nicht so groß.
Aber vielleicht, dann ist es wenigstens einer irgendwie da. Also okay, aber Friedrich Merz, theoretisch wäre Friedrich Merz der Erste, der nicht bei euch wäre, als Wachsfigur, wenn man...
Naja, Olaf Scholz ja auch noch.
Na, aber der... Man muss natürlich auch sagen, ist natürlich ein Unterschied, ob du jemanden hast, der so wie Helmut Kohl 16 Jahre oder Angela Merkel 16 Jahre... Oder jemand 4 Jahre, dann haben wir gelernt, kann auch mal sein, dass es in der Zeit gar nicht fertig
wird.
Hamburger Bürgermeister?
Ja, also wir haben Helmut Schmidt, der ja auch mal Bürgermeister war.
Vorsicht, war nicht Bürgermeister.
Nein.
Innensenator war.
Stimmt, war er nicht.
Innensenator.
Genau. Vor meiner Zeit kann ich jetzt als Entschuldigung
sehr
sagen.
Gut.
Wir haben Helmut Schmidt als ehemaligen Hamburger Politiker, sagen wir jetzt mal. Aber natürlich nicht, weil er Hamburger Politiker war, sondern weil er später Bundeskanzler war.
Genau. Und da muss man sagen, die Hamburger Bürgermeister ist einfach eine Nummer zu klein.
Das ist eine Nummer zu klein, weil ja auch 95% der Besucher Touristen sind. Und man jetzt nicht unbedingt als Tourist sofort weiß, wer der Bürgermeister einer Stadt ist. Also das weiß man ja, wenn man so sich selber überlegt, wenn ich jetzt nach Köln fahre, weiß ich vielleicht auch nicht unbedingt, wer der Kölner Bürgermeister ist.
Gibt es eine Figur, letzte Frage, bei dir, die dir irgendwie leid tut? Weil vielleicht keiner mehr bei ihr richtig stehen bleibt, weil nur kaum Selfies gemacht werden, weil sie nicht so schön geworden ist, weil sie in der... Gibt es sowas?
Also ehrlich gesagt, darüber habe ich noch nicht so richtig nachgedacht. so diese, es ist ja eher so ein bisschen, als ob man sie zum Leben erwecken würde und die emotionale Seite der Wachsfigur rausholen würde.
Das machst du nicht, das ist nicht, für dich ist eine Wachsfigur, das ist nicht, weil du sagst ja zum Beispiel, die Queen Elizabeth, das hast du irgendwie schon eine Bindung zu. Und das ist ja so wie immer im Leben, dass man dann, die einen mag man ein bisschen lieber, die anderen mag man, also so, ich dachte immer, das ist auch dann auch, also gut, oder sind es nur Wachsfiguren? Es sind einfach nur Wachsfiguren.
Ja, ich bin ein ziemlich rationaler Mensch. Vielleicht liegt es auch daran. Und wie ich schon sagte, es ist einfach so, dass auch die Qualität einer Wachsfigur ja sehr subjektiv ist. Das heißt also, es gibt wirklich Figuren, da sagt Besucher A hervorragend und Besucher B schrecklich. Und insofern braucht man die dann auch nicht bemitleiden, weil es ja jemanden, irgendeinen Besucher immer geben wird, der die Figur gut findet. Insofern, ich glaube, jede Figur findet irgendwie einen Freund unter den Besuchern.
Sehr gut. Würdest du, wenn die eine der Bildhauer sagen würde, wissen Sie was, jetzt haben wir so nett zusammengearbeitet, ich mache jetzt eine Figur von Ihnen und das kostet auch nichts. Würdest du das machen lassen?
Nee.
Warum nicht?
Also ich möchte auf keinen Fall als Wachsfigur bei uns stehen. Also wir haben als einzige Familienfigur haben wir den Gründer, den Ururgroßvater. Und ich sage immer, ich möchte unter keinen Umständen da selber stehen.
Das war total interessant. Auch da muss man sagen, viel zu spät, aber immerhin haben wir es noch gemacht. Das finde ich toll. Ich habe so unglaublich viel erfahren und man kann nur sagen, Leute, geht ins Panoptikum. Aber ihr müsst auch keine Sorgen machen, das wird es auch in 100 Jahren noch geben.
Na hoffentlich.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Big news! Wayfair's Black Friday sale is here. Right now, score up to 80% off everything home. These are our best deals of the year. Shop Wayfair's Black Friday sale now at wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
We've all been stuck in a dinner routine rut. Bored with the same takeout options or eating a bowl of cereal for dinner. But picking tonight's meal doesn't have to be stressful. Here's an idea. Let Cook Unity handle dinner tonight with premium meals delivered right to your door. New menu drops, weekly recommendations, and a growing community of award-winning chefs. Your meal options are endlessly delicious with a team of over 160 innovative chefs curating an ever-expanding menu of small batch meals. Cook Unity offers a variety of over 400 meals for every palate. Cook Unity has flexible programs that you can pause, skip, or cancel at any time. Find the perfect plan for your dietary needs and lifestyle. Shake up your meal routine. Go to cookunity.com/rut or enter code RUT before checkout for free premium meals for life. That's free premium meals for life at cookunity.com/rut.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.